Wenn wir etwas eklig finden, dann dreht sich uns der Magen um. Und wenn wir spontane Entscheidungen fällen, dann sind das oft Bauchentscheidungen. Das heißt, irgendwie gibt es ja sprichwörtlich so eine Verbindung zwischen Kopf und unserem Magen-Darm-Trakt. Und dass das nicht nur sprichwörtlich so ist, sondern dass es tatsächlich so ist, kann die Forschung heute immer besser zeigen. Und ein zentraler Akteur in diesem Zusammenspiel ist unser Darm. Denn was wir heutzutage schon wissen, ist, dass der Darm ein Sinnesorgan ist, dass Bakterien und Parasiten zum Beispiel unsere Persönlichkeit mitbestimmen können, dass Essstörungen mit Entzündungen im Magen-Darm-Bereich zusammenhängen können, dass Olivenöl antidepressiv ist und dass ein zu durchlässiger Darm oder Pilze auch im Darm Psychosen auslösen können. Das sind alles sehr, sehr spannende Dinge. Das sind alles Dinge, die mit unserer Darm-Hirn-Connection zu tun haben. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Einmal anschauen, wie Bauchentscheidungen wirklich entstehen, warum zwischen der Verbindung von Darm und Hirn im Grunde 90% vom Darm ausgehen und nur 10% vom Gehirn. Und wir werden uns anschauen, wie unser Darm dafür verantwortlich ist, dass wir bestimmte Gefühle entstehen lassen. In diesem Sinne, lass uns direkt reinstarten, ein sehr, sehr spannendes Themengebiet. Und lass uns mal anschauen, wie die Darm-Hirn-Connection tatsächlich aussieht. Ich begrüße dich zu dieser Episode. Mein Name ist Philipp Domsch. Ich bin Gründer von Podium und ich will dich heute mal mitnehmen auf ein Ping-Pong-Spiel zwischen Darm und Gehirn. Wir wollen uns heute die Darm-Hirn-Connection mal etwas genauer anschauen und vielleicht gemeinsam feststellen, dass gar nicht unser Gehirn so sehr für unser Denken verantwortlich ist, sondern der Darm ein ganz, ganz wichtiger Akteur ist, der unser Denken, unser Fühlen mitbestimmt. Und da will ich zu Anfang mal auf einen sehr interessanten Experten eingehen, nämlich den Dr. Leon Winscheid. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Er ist einer der ersten Gewinner von Wer wird Millionär? Diese Sendung mit Günter Jauch, die ja irgendwie die meisten Einschaltquoten über die Jahre hat, wie kaum eine andere Sendung. Ich glaube, heutzutage gucken das gar nicht mehr so viele, aber noch vor einigen Jahren eine sehr, sehr beliebte Sendung. Und der Dr. Leon Winscheid ist ein Experte der Psychologie. Wir wollten auch ihn schon oft für unsere Events gewinnen und ihn mal interviewen, haben wir leider noch nicht geschafft. Aber er hat ein sehr interessantes neues Buch rausgebracht, das sich nämlich Besser fühlen nennt. Und ich will zu Anfang nur mal eine kleine Story mit reinpacken hier in diese Episode, die er in diesem Buch sozusagen da publiziert hat. Vorab aber noch ein kleiner Hinweis. Wir starten am 10.09. den Online-Darm-Kongress. Das heißt also, wenn dich dieses Thema interessiert, Darmgesundheit, Darm-Hirn-Connection, wie kann ich meinen Darm wieder aufbauen? Wie kriege ich vielleicht auch Darmprobleme in den Griff, Darmerkrankungen in den Griff und welche Rolle spielt der Darm überhaupt für die allgemeine Gesundheit? Dann lege ich dir sehr ans Herz, dabei zu sein. Am Freitag, den 10.09. beginnt das Ganze. Das ist alles kostenlos. Wir haben, glaube ich, über 60, 70 Videos. Ganz, ganz viele Experten. Viele Experten haben uns auch nochmal zusätzliche Videos geschickt und zusätzlich produziert. Von daher sei unbedingt dabei. Trag dich ein auf www.podium mit O hinten, iom.de/darm. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Wie gesagt, unbedingt dabei sein und unbedingt auch weitererzählen für all jene, die das vielleicht auch interessieren könnte, weil das natürlich ein Thema ist, wo es noch relativ wenig tolles Expertenmaterial zu gibt. Aber jetzt lass uns mal auf diese Story zu sprechen kommen von dem Dr. Leon Winscheid. Er berichtet nicht in seinem Buch von einem chinesischen Arzt, der schon vor 1700 Jahren Menschen behandelt hat und damals eben mit einem ganz besonderen Wundermittel, nämlich mit der gelben Suppe. Und diese gelbe Suppe war ein Wundermittel, das sehr, sehr billig war, sehr, sehr einfach herzustellen war und sogar im Handbuch der chinesischen Notfallmedizin stand bzw. da sogar eingetragen wurde. Also ein Wundermittel, das auch Wunder bewirken konnte und sehr, sehr gut gewirkt hat. Und dennoch wollte es keiner so richtig haben. Es stank fürchterlich und keiner wollte es eben als Wundermittel wahrhaben. Zumindest nicht die normalen Menschen, die es dann einnehmen sollten. Heutzutage erlebt dieses Wundermittel aber wieder gerade eine Renaissance und ist wieder total im Kommen in der modernen Medizin. Die Frage ist natürlich nur, warum verschwand denn dieses eigentliche Wundermittel aus den Köpfen der Menschen und warum wollte es denn niemand haben? Der Grund dafür ist, ja, dass dieser Arzt, Gehong hieß er übrigens, vor 1700 Jahren dieses Wundermittel vor allem Patienten mit Durchfall gab und ihnen im Grunde eine Stuhlspende gab. Das heißt, diese gelbe Suppe war im Grunde nur ein zusammengerührter Kot von anderen Menschen, die eben gesund waren. Und er rührt es noch mit anderen Sachen an, sodass es nicht ganz so schlimm aussah. Im Grunde war es aber auch eher eine braune Suppe und keine gelbe Suppe, wobei er natürlich total verstehen kann, dass den Menschen nicht gefallen hat. Aber es ist nachzulesen, dass dieses Wundermittel eben in den meisten Fällen wirklich dazu führte, dass der Durchfall verschwand. Und auch heute sehen wir, dass Stuhlspenden, nicht oral gegeben, sondern eben rektal gegeben, dazu führen, dass sie helfen können. Aber auch in Pillenform sozusagen auch heute immer mehr auch in der modernen Medizin Anklang finden. Und gerade wenn Antibiotika zum Beispiel nicht helfen, nicht mehr ansetzen sozusagen, diese Stuhlspenden eine gute Möglichkeit sind, den Menschen da draußen zu helfen. Jetzt denkst du dir vielleicht, was redet der Philipp denn jetzt hier? Stuhlspenden? Was sollen denn Stuhlspenden sein? Stuhlspenden sind im Grunde, kannst du dir das vorstellen, wie Blutspenden. Es gibt heutzutage richtig gehende Stuhlbanken. Gerade in Amerika ist das total im Kommen, wo Spender bis zu $13.000 Jahresgehalt bekommen, geprüft werden, ob sie gesund sind, also wirklich detaillierten Untersuchungen unterzogen werden, ihren Stuhl abgeben, der dann kranken Menschen in einigen Fällen, es ist noch nicht für viele Krankheiten und nicht für viele Situationen sozusagen zugelassen in der Medizin, aber immer mehr sozusagen auch kranken Menschen gegeben werden, die dann in einer sehr hohen Fallzahl eben positiv davon profitieren. Und das Spannende an diesem Themengebiet ist, dass die Forschung so schnell sich entwickelt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also der Dr. Leon Winscheid, der berichtet in seinem Buch zum Beispiel auch von einer kanadischen Mikrobiologin, einer Forscherin, die sich eben diese Mikroben im Kot sozusagen genauer anschaut und die mit ihrem Team eine Apparatur entwickelt hat, die sie Robo-Gut nennt, also Roboterdarm sozusagen, wo man eben Stuhlspenden, Stuhlproben, wie auch immer, reingeben kann. Und diese Gerätschaft isoliert dann bestimmte Mikroben, also wichtige Mikroben zum Beispiel, und vermehrt sie dann und ist dann in der Lage, diese Mikroben in vermehrter Form in Kapseln zu pressen, sodass ein Medikament daraus wird, das man ganz normal als Pille herunterschlucken kann, wodurch man dann eben nicht mehr wie vor 1700 Jahren die gelbe Suppe zu sich nehmen muss, sondern ganz, ganz entspannt eine Pille zu sich nehmen kann, die einem dabei hilft, eben von den Kräften der guten Mikroben zu profitieren. Und jetzt würde man ja denken, okay, aber ich habe doch gar keine Darmprobleme und Durchfall habe ich jetzt auch nicht oft. Aber wir reden ja heute auch nicht über Durchfall und wir reden auch nicht über Darmprobleme, sondern wir reden ja über die Verbindung zwischen Darm und Gehirn oder Gehirn und Darm. Und genau das erforscht eben diese Emma Allen, das ist die Mikrobiologin, von der ich gerade gesprochen hatte. Die erforscht eben gerade psychische Probleme und schaut, wie sich der Darm auf diese psychischen Probleme auswirkt und erforscht eben, wie diese Pillen, die dieser Robo-Gut produziert, zum Beispiel bei Depressionen helfen kann. Und hier wird es sehr spannend und genau darum soll es heute gehen. Wie gestaltet sich diese Darm-Hirn-Connection denn überhaupt? Und da wollen wir direkt mal auf den Experten zu sprechen kommen, um den es heute eigentlich gehen soll, nämlich den Professor Dr. Georg Hasler. Einer der Experten im Bereich der Darm-Hirn-Connection ist, der schon vor einigen Jahren ein Buch dazu geschrieben hat, den wir auch interviewen durften. Auch dieses Interview findest du bei uns im Darmkongress, podium.de/darm, der eben schon vor vielen Jahren auf dieses Themengebiet gestoßen ist und das aber auch eher zufällig. Und jetzt will ich dich mal in einen Interviewausschnitt aus diesem Interview eben mit reinnehmen, wo er erklärt, wie er dazu gekommen ist. Mehr zufällig als wirklich gewollt, aber ich glaube, heutzutage ist er sehr, sehr froh, dass er darauf gestoßen ist, weil er eben eigentlich Psychiater und Neurowissenschaftler ist, oft an Grenzen gestoßen ist, wo er eben nur über die Psyche bestimmte Dinge nicht lösen konnte, herausgefunden hat, wie wichtig der Darm ist. Und deswegen hör mal rein, hör ganz genau hin. Der Professor Dr. Georg Hasler ist ein Schweizer. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Von daher sei offen und hör genau hin und sei gespannt darauf, über welche Umwege er zu diesem Themengebiet der Darm-Hirn-Connection gefunden hat.
Sie haben sich ja schon sehr früh in Ihrer Karriere mit dem Thema Bauch und Übergewicht und Essen beschäftigt. Wie sind Sie denn überhaupt auf dieses Thema gekommen?
Ja, ich war schon als Kind, hatte ich schon Bauchbeschwerden und als Jugendlicher, also ich bin wie ein Betroffener,
Ja.
wobei ich das jetzt zum Glück überwunden habe. Und danach war das eine Reihe von Zufällen. Meine Dissertation durfte ich Patienten eigentlich behandeln, die niemand wollte in der inneren Medizin und habe dann gemerkt, dass die meisten dieser Patienten eigentlich an unklaren Magen-Darm-Beschwerden leiden, habe gesehen, dass eine riesige Gruppe von Menschen, die sich nicht richtig behandelt fühlt, obwohl das ja an einem Universitätsspital war mit extrem vielen Spezialisten. Dann auch mehr durch Zufall arbeitete ich auf einer Station für Essstörungen wiederum, da wollte sonst niemand hingehen. Und dann habe ich auch bei einer epidemiologischen Studie, die eigentlich zur Psychiatrie ging, das Körpergewicht erhalten, auch weil es niemand wollte.
Ja.
Und fand dann immer mehr eigentlich Faszination an diesem Gebiet. Natürlich auch, weil man hier sehr viel nicht weiß. Das heißt, man kann noch sehr viel herausfinden, sehr viel verbessern, sehr vielen Menschen helfen.
So spannend, über welche Umwege der Professor Dr. Georg Hasler in dieses Themengebiet im Grunde zufällig reingerutscht ist. Bevor wir jetzt direkt mal in einen weiteren Interviewausschnitt mit der Ärztin für integrative Medizin, nämlich der Ursula Erhorn, reinstarten, will ich noch mal eine kleine Fallstudie mit dir teilen, von der der Professor Dr. Georg Hasler berichtete, nämlich von einem jungen Mann, der einen Verkehrsunfall hatte, schwere Hirnverletzungen davontrug und dann in ein Koma über 15 Jahre lang in ein Koma fiel, in ein Wachkoma fiel. Und die Ärzte wussten eben nicht, was sie machen sollten, probierten alles Mögliche, gaben sich aber auch irgendwann auf und wussten nicht so richtig, okay, was könnten wir noch unternehmen, bis sie irgendwann auf die Idee kam, den Vagusnerv zu aktivieren. So, was ist jetzt der Vagusnerv? Der Vagusnerv ist im Grunde nur die feste Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Ja, du kannst dir vorstellen, wie ein Schlauch sozusagen oder ein Kabel zwischen Darm und Gehirn. Und was dann passierte, war tatsächlich ein kleines Wunder oder man könnte sagen ein großes Wunder. Nämlich führte dies dazu, dass er aus dem Wachkoma erwachte, die Augen wieder öffnen konnte und mit den Augen zumindest auch wieder reagieren konnte und seiner Mutter folgen konnte. Das war ein Riesenwunder, ein Riesenerfolg. Natürlich führte es nicht dazu, dass er direkt aus dem Bett sprang und alles war wieder okay, aber er konnte zumindest wieder reagieren und es half dabei, aus dem Wachkoma erstmal zumindest zu erwachen. Der Vagusnerv ist ein Teil des vegetativen Nervensystems, also unseres Nervensystems sozusagen, ja. Er funktioniert automatisch und unbewusst, also wir können ihn nicht direkt steuern. Also es gibt Möglichkeiten, ihn direkt zu aktivieren, zumindest auf gewisse Art und Weise. Und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ich habe auch eine kleine Übung mitgebracht am Ende dieser Episode für dich. Aber er ist natürlich zum großen Teil automatisch und unbewusst läuft er ab, ja. Und er ist ein Teil von zwei Achsen, nämlich einerseits der parasympathischen und der sympathischen Achse. Parasympathikus, Sympathikus. Der Sympathikus ist eher der stressige Teil sozusagen, der aktivierende Teil unseres Nervensystems. Parasympathikus eher der entspannende Teil, der uns runterfährt, ja. Und deswegen ist ja auch so, so wichtig für uns. Und es ist auch wichtig, dass wir das verstehen, um unsere Gesundheit besser zu verstehen. Und die Frau Ursula Erhorn, die hat das in einem Interview mit einer unserer Moderatoren sehr, sehr schön erklärt, wie das Nervensystem überhaupt funktioniert, welche Rolle Sympathikus und Parasympathikus dabei spielen. Von daher habe ich dir auch diesen Interviewausschnitt mal kurz mitgebracht. Deswegen lass uns mal reinstarten und danach direkt weiter in dieses spannende Themenfeld der Darm-Hirn-Connection fortschreiten.
Also lange Zeit, auch noch in meinem Studium, hat man uns beigebracht, es gibt zwei Nervensysteme. Das eine ist das vegetative, auf das haben wir nicht viel Einfluss. Das bestimmt jetzt, wie schnell unser Herz schlägt oder ob jetzt der Magen Säure produziert. Also das, wo wir nicht direkt mit dem Willen Einfluss drauf nehmen können. Und dann das sogenannte willkürliche Nervensystem, das ist dann das, was wo wir eben sagen, so Arm hebt dich, dann hebt sich Arm. Also das, worauf wir Einfluss nehmen können. Und dann gibt es aber noch ein sogenanntes drittes Nervensystem und das ist das sogenannte enterische Nervensystem. vom Darm her abgeleitet. Und wenn man sich den Darm nämlich genau anguckt, dann hat der ein unglaublich intensives Geflecht eingebettet sowohl in die Darmschleimhaut von innen als auch um die Längs- und Quermuskulatur. Also es hat der Darm ist um den Darm herum ist halt Muskulatur und darin eingebettet ist auch ein sehr intensives Nervengeflecht. Und da gibt es einen Hauptnerv, der direkt zum Gehirn führt, unser Nervus vagus. Und der ist so die von den Anteilen. Es gibt so einmal das Anteil, den Anteil, der, da geht es mehr so um den Stressanteil und das andere, das ist der Sympathikus, das andere so der Parasympathikus, diese beiden Anteile. Und der Nervus vagus bestimmt halt zum größten Teil so den parasympathischen Anteil. Und ja, so die Entspannung, all das, was man zum Fluchtreflex nicht unbedingt braucht. Also der sympathische Anteil ist jetzt zum Beispiel, die Muskulatur wird ganz stark durchblutet oder der Herzmuskel fängt schneller an zu schlagen und die Bronchien erweitern sich, dass man viel Luft bekommt. Also wirklich so alles, wenn der Säbelzahntiger hinter einem her ist. Und der Parasympathikus, das ist dann so der Teil, ja, in dem Moment würde man die Verdauung nicht brauchen. Also fährt halt beim Sympathikus die Verdauung runter, aber beim Parasympathikus ist das natürlich ganz, ganz wichtig. So, und dieses Nervensystem kommuniziert eben direkt mit dem Gehirn. Wobei man sagen muss, dass die Informationsdichte ist vom Darm zum Hirn, sind, sagen wir mal, jetzt 90%, während vom Gehirn zum Darm eigentlich nur 10% auf diesem Wege laufen. Also da sind ganz viele Signale, die da nach oben gehen. Und die gehen nicht nur über so eine Nervenbahn, so wie man sich das vorstellen soll, da entlang, sondern über sogenannte Nervenbotenstoffe. Und dann wird es schon wieder bekannter, nämlich so diese Botenstoffe sind so typischerweise eben, klar, das Dopamin und das Serotonin. Und soll ich da noch was zu sagen zu den beiden? Weil die sind mir natürlich sehr, sehr wichtig, weil unser Serotonin ist das, was so die Stimmung ganz stark beeinflusst. Also das ist so unser Glücklichkeitshormon. Aber das Dopamin genauso. Das Dopamin ist eher unser Enthusiasmus und unser Belohnungshormon. So die beiden sind so die beiden wichtigsten Nervenbotenstoffe. Und diese ganzen Psychopharmaka greifen darauf eben zurück. Die versuchen immer wieder, diese Psychopharmaka, möglichst von dem noch vielleicht Verminderten, was nicht genug da ist, so viel wie möglich irgendwie an der Nervenübertragung aufrechtzuerhalten und immer wieder zu recyceln. So, das ist der Ansatz von Psychopharmaka. Und da gibt es natürlich auf natürlichem Wege auch andere Möglichkeiten, so wie die Natur das vorgesehen hat.
Das Fazit aus diesem Interviewausschnitt ist also, dass der Vagusnerv die direkte Verbindung zwischen Darm und Gehirn darstellt, dass er dafür wichtig ist, dass wir uns entspannen können, dass wir in die Ruhe kommen, dass unser Körper runterfährt und er auch dafür wichtig ist, dass unsere Verdauung in Gang kommt, weil unsere Verdauung nur dann in Gang kommt, wenn wir eben wirklich ruhig und entspannt sind. Denn wenn der Sympathikus, also diese andere Achse, aktiviert wäre, würde das eben heißen, wir sind in einer stressigen Situation, in einer Fluchtsituation, in einer Jagdsituation und dann würde der Körper eben sagen, hey, die Energie gebe ich natürlich an die Muskeln, die Energie gebe ich ans Gehirn, aber die Energie gebe ich nicht an das Verdauungssystem. Deswegen ist das Verdauungssystem im Grunde nur dann vollständig aktivierbar, wenn auch der Parasympathikus aktiviert sind, wir also in Ruhe und Entspannung sind. Und Frau Ehren hatte ja auch davon gesprochen, dass es sogenannte Darm-Hirn-Botenstoffe gibt, wie zum Beispiel Dopamin und Serotonin, die eben wichtig sind für das Wechselspiel dieser beiden großen Organe. Und diese Darm-Hirn-Botenstoffe oder einige Darm-Hirn-Botenstoffe lassen sich eben auch heute und auch ganz, ganz früher, vor zig, hunderttausenden Millionen von Jahren, haben sie sich schon in Insekten, in Polypen, in Würmern finden lassen. Und man geht davon aus, dass sich das Gehirn auch aus dem Darmnervensystem entwickelt hat. Und diese Hypothese sozusagen stützt eben, dass viele der Botenstoffe in Darm und Gehirn vorkommen und eben auch diese Botenstoffe auch heute noch in Insektenpolypen und Würmern vorkommen und auch heute noch sozusagen Würmer allein durch ihren Darm sozusagen gesteuert werden, das Verhalten durch ihr Verdauungssystem gesteuert wird. Von daher ist der Rat, auf seinen eigenen Bauch zu hören, vielleicht auch gar kein schlechter Rat, wenn wir sozusagen jetzt von der Darm-Hirn-Connection ausgehen. Aber wie treffen wir denn nun Bauchentscheidungen? Was ist dafür verantwortlich, dass wir Entscheidungen fällen, die wir irgendwie in Kombination mit unserem Magen-Darm-Trakt betrachten? Dafür verantwortlich ist ein bestimmter Bereich im Gehirn, nämlich die Inselrinde. Ein Bereich, den wir schon sehr, sehr lange haben, der aber früher noch eine etwas andere Funktion hatte, nämlich war er früher dafür verantwortlich, Essen zu beurteilen. So ist es heutzutage auch noch bei Katzen zu beobachten oder bei kleinen Nagern zu beobachten, dass dieser Bereich aktiv wird, wenn darüber nachgedacht wird, ob ich etwas essen soll, beziehungsweise ob ich von etwas weiter essen soll. Also ganz einfach bei der Beurteilung, ob etwas schon schlecht ist oder ob etwas noch gut ist. Das war natürlich früher für uns sehr, sehr wichtig und deswegen war dieser Bereich eben ein ganz, ganz wichtiger Bereich in der Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Heutzutage ist er aber mehr für die Bauchentscheidungen wichtig. Denn wir müssen uns mal vorstellen, was sind Bauchentscheidungen? Bauchentscheidungen sind Entscheidungen, die wir relativ unreflektiert und sehr, sehr schnell fällen. Ja? Und so musste es auch früher bei der Nahrung geschehen. Wir mussten ziemlich schnell überlegen, okay, können wir das jetzt essen oder können wir das nicht essen? Das Aas, was darum liegt, können wir das essen oder sollten wir es doch dem Tiger überlassen, der schon hinterm Busch lauert? Das heißt, Bauchentscheidungen sind schnelle und unreflektierte Entscheidungen. Früher bei der Nahrungsaufnahme wichtig, heutzutage nicht mehr bei der Nahrungsaufnahme wichtig, sondern eher vielleicht bei Moralentscheidungen, bei Entscheidungen in zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch bei Entscheidungen, wenn ich an der Kasse mich frage, okay, nehme ich jetzt noch die Kaugummis mit oder nicht? So, und wir hatten ja eingangs auch darüber geredet, dass uns zum Beispiel der Vagusnerv dabei hilft, in Ruhe zu kommen und entspannt zu sein. Ja, also diese direkte Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Und nun gibt es aber auch Botenstoffe, die im Darm produziert werden und uns dabei helfen, entspannt zu sein, gut zu schlafen, vielleicht nicht ängstlich zu sein, auch muskulär entspannt zu sein. Und einer dieser Stoffe, und man findet immer mehr heraus, dass es vielleicht einer der wichtigsten Stoffe ist, nennt sich GABA, Gamma-Aminobuttersäure. Überhaupt nicht wichtig, das zu merken, aber es ist sehr, sehr interessant, weil man eben feststellt, dass bei Menschen mit Schlafstörungen, bei Menschen mit Angststörungen, auch bei Krämpfen zum Beispiel, dieser Stoff eine große Rolle zu spielen scheint. Und man eben festgestellt hat, dass dieser Stoff vor allem von Bakterien produziert wird. Also bei uns im Darm produziert wird. Ein Stoff, der im Darm produziert wird, aber im Gehirn im Grunde dann seine Wirkung zeigt. Super, super spannend. Und ein Forschungsgebiet, was noch überhaupt nicht am Ende angelangt ist, da gibt es noch viel zu tun. Aber vielleicht gibt es ja in Zukunft Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente, was auch immer, vielleicht Probiotika, in denen GABA enthalten ist oder in denen zumindest die Mikroben enthalten sind, die das GABA produzieren können. Und dass Mikroben, also diese kleinen Bakterien bei uns im Darm, wirklich Auswirkungen darauf haben, wie wir uns fühlen, tatsächlich sogar, wie sich unsere Persönlichkeit gestaltet, das konnte schon in einigen Studien nachgewiesen werden. Zum Beispiel 2011 an der McMaster University in Kanada, wo zwei verschiedene Arten von Mäusen untersucht wurden. Diese Studien werden immer gerne an Mäusen gemacht, weil man eben, ja, ich sag mal, auf eine Besonderheit achten muss, nämlich müssen diese Lebewesen komplett keimfrei gezüchtet werden. Es wird also wirklich darauf geachtet, dass sie auch in ihrem Darm relativ wenig Keime haben, um dann schauen zu können, was passiert, wenn man bestimmte Keime hinzugibt. Nichts Schönes und auch nichts, worauf man stolz sein muss. Aber zumindest sind diese Ergebnisse sehr, sehr interessant. Nämlich hat man zwei Arten von Mäusen untersucht. Introvertierte Mäuse und extrovertierte Mäuse. Und den introvertierten Mäusen hat man Mikroben gegeben, die eigentlich für die extrovertierten Mäuse kennzeichnend waren sozusagen, die eigentlich nur und vor allem bei den extrovertierten Mäusen vorkamen. Und dann hat man aus den introvertierten Mäusen sozusagen zwei Gruppen gemacht, eine Kontrollgruppe, die einfach ganz normal blieb und denen man die normalen Bakterien und die normalen Mikroben gab und eine Gruppe, denen man die Mikroben gab von den extrovertierten Mäusen und stellte dann nach einiger Zeit fest, dass die eigentlich introvertierten Mäuse auch zu extrovertierten Mäusen wurden, nur auf aufgrund dieser Mikroben im Darm, weil diese eben aus verschiedenen Gründen das Gehirn beeinflussten. Zum Beispiel auf Grundlage der Produktion von bestimmten Botenstoffen. Über einen hatten wir ja gerade schon gesprochen. Denn wenn zum Beispiel zu wenig GABA vorhanden ist, sind wir eher ängstlicher, sind wir eher nicht so risikofreudig. Und auch das sind natürlich Persönlichkeitsmerkmale, die auf Grundlage von Bakterien beeinflusst werden können. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit das Ganze gehen kann. Vielleicht kennst du auch den Film American Psycho oder halt Filme, in denen Psychopathen vorkommen, wo man sich fragt, okay, wie kann man denn bitte so werden? Oder das ist ja nicht die Realität. Und hier ist die Frage, können denn Bakterien oder auch Parasiten, also Kleinstlebewesen in unserem Darm, dazu beitragen, dass wir zu Psychopathen werden? Tatsächlich gibt es viele verschiedene Parasiten zum Beispiel, die auch auf unsere Persönlichkeit Auswirkungen haben können. Und wir wollen mal auf einen eingehen, nämlich den Toxoplasma gondii. Das ist ein Parasit, der vor allem im Kot von Katzen vorkommt und der aber auch auf den Menschen übertragen werden kann, wenn man mit Katzen zum Beispiel schmust. Ja? Und ich will gleich mal vorweg sagen, das ist jetzt ein Extrembeispiel, was nicht allzu oft vorkommt und wo du jetzt auch nicht Angst haben musst, dass du mit dem befallen bist. Aber es kann eben vorkommen und das ist auch nur ein Beispiel von Parasiten. Parasiten gehören zum Leben dazu. Jeder von uns hat in seinem Darm, in seinem Körper Parasiten. Das ist nicht unbedingt auch immer gleich was Schlimmes. Gewisse Parasiten brauchen wir auch, aber manche Parasiten können uns auch zu einer Art Psychopath werden lassen, wie zum Beispiel der Toxoplasma gondii. Wie gesagt, im Kot von Katzen kann übertragen werden durch das Schmusen und kann dann eben wirklich die Darmwand durchbrechen, kann in den Blutkreislauf gelangen und sich bis ins Gehirn vorkämpfen, kann dort die Gehirnmasse zerstören. Ja? Im schlimmsten Falle, was sogar dazu führen kann, dass wir nicht mehr richtig sprechen können, Sprechstörungen haben. In weniger schlimmen Fällen kann es eben einfach dazu führen, dass er die Persönlichkeit dahingehend verändert, dass wir risikofreudiger werden und dass wir mutiger werden. Und jetzt gibt es einen tschechischen Wissenschaftler, den Jaroslav Flegger, der untersucht hat, wie oft ein Autounfall vorkommt, wenn Menschen am Steuer waren, die eben diesen Toxoplasma gondii im Körper hatten, wo der eben nachgewiesen werden konnte. Und er sagt, dass das gar nicht so selten vorkommt und dass er eben wirklich davon ausgeht, dass dieser Toxoplasma gondii dazu beitragen kann, dass wir ja mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einen Autounfall verursachen, und bringt da auch eine Hypothese mit und sagt, dass eben der Toxoplasma gondii natürlich sich so wie alle Mikroben verbreiten will und dieses Persönlichkeitsmerkmal in Lebewesen hervorruft, nämlich diese Risikofreude, dieser gesteigerte Mut, dass er das deswegen hervorruft, weil es früher eben dazu geführt hat, dass wir schneller mal von einer Großkatze, vom Säbelzahntiger gefressen wurden, weil wir eben in Situationen, wo wir eigentlich gar nicht so viel Risiko eingegangen wären, eher mal Risiko eingegangen sind und dann eben am Ende wieder im Magen von so Großkatzen gelandet sind. Ja, eine Hypothese, wo jetzt du für dich selbst entscheiden kannst, ob das wahr ist oder nicht. Am Ende soll es einfach nur auf eine anschauliche Weise verdeutlichen, inwiefern wirklich Darm und Hirn miteinander verbunden sind. Und wie gesagt, das ist ein Extrembeispiel. Es gibt aber auch noch andere dieser Extrembeispiele. Tollwut wäre ein weiteres Beispiel, auf das ich jetzt hier nicht im Detail eingehen möchte. Aber wirklich ein sehr, sehr spannendes Themengebiet, wo du dich gern auch mal mehr reinlesen kannst, wenn du möchtest. Eine Buchempfehlung, die wir hier vor einiger Zeit von einem unserer Experten bekommen haben, wäre zum Beispiel die Psychotrojaner, ein Buch, wo es nur um Mikroben geht, die eben unsere Psyche beeinflussen, unsere Persönlichkeit verändern können, wo du sozusagen sehr tief in dieses Themengebiet mal reintauchen kannst, wenn du das möchtest und wenn dich das interessiert. So, und jetzt wollen wir mal den Kreis schließen und wieder auf die gelbe Suppe vom Anfang dieser Episode zu sprechen kommen, nämlich auf Stuhlspenden, und mal schauen, inwiefern wirklich eine Stuhlspende dazu beitragen kann, dass sich unsere Psyche bessert. Ich will mal beispielhaft hier auch wieder auf die Situation einer Depression zu sprechen kommen. Wenn Menschen Depressionen haben, ist dort oft zu beobachten, dass auch ein gestörtes Hungergefühl damit einhergeht. Das heißt, manche Menschen essen sehr, sehr wenig, andere wiederum haben Fressattacken, aber irgendwie ist dieses Hungergefühl, dieses Essverhalten aus der Balance geraten, und es ist ein gestörtes Essverhalten sozusagen oft oder in den meisten Fällen zu beobachten, wo ja auch wieder zu sehen ist, okay, da gibt es auch irgendwie eine Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Und deswegen gab es schon im Jahr 2016 die zwei Forschergruppen aus China und Irland, die dieses Phänomen untersucht haben und eben geschaut haben, inwiefern wirklich eine Stuhlspende da hilfreich sein kann oder beziehungsweise Einfluss nehmen kann. Und sie haben jetzt nicht untersucht, inwiefern es helfen kann, sondern eher, inwiefern wirklich der Stuhl eine Depression auslösen kann oder Depression ähnliche Zustände auslösen kann. Und auch hier wurde wieder mit Mäusen geforscht, wieder mit keimfrei gezüchteten Mäusen. Und der einen Gruppe von Mäusen wurde Stuhl von gesunden Menschen gegeben und der anderen Gruppe von Mäusen wurden Stuhlproben von Menschen mit depressiven Zügen gegeben oder Depression gegeben. Und auch hier konnte wieder beobachtet werden, dass bei den Mäusen, die eben den Stuhl von depressiven Menschen bekommen haben, sich auch Wesenszüge ausbildeten, die auf eine Depression hindeuteten, nämlich diese Zurückgezogenheit, ein eher ängstliches Verhalten. Man kann sagen, eben wirklich eine Umstellung der Persönlichkeit hin zu depressiven Zügen. Von daher ist das eine Angelegenheit, die mittlerweile sehr, sehr klar ist, sehr, sehr deutlich ist, die natürlich immer noch nicht annähernd zu Ende erforscht ist, aber wo man auf jeden Fall schon ganz, ganz genau sagen kann, es gibt da eine Verbindung, die nicht nur über den Vagusnerv besteht, nicht nur über Parasiten besteht, die sich im Gehirn einnisten, sondern eben auch über die Mikroben im Darm, über die Botenstoffe besteht, die dann am Ende unsere Gefühle beeinflussen, unsere Persönlichkeit beeinflussen, die unser Verhalten beeinflussen können. Und wenn dich dieses ganze Thema interessiert, lege ich dir, wie gesagt, nochmal ans Herz, unbedingt bei unserem Online-Darm-Kongress kostenfrei teilzunehmen. Du kannst dich kostenfrei eintragen. Du findest den Link auch nochmal in den Shownotes oder in der Beschreibung hier zu dieser Episode. podium.de/Darm und möchte natürlich zum Ende dieser Episode auch wieder auf die Lifestyle-Aspekte zu sprechen kommen, wie man das jetzt Besprochene eben am Ende auch im Alltag umsetzen kann oder was man davon für sich, für den Alltag mitnehmen kann. Und da sind es im Grunde ja drei einfache Punkte, die ich dir vielleicht mit auf den Weg geben will. Lass es uns aber erst nochmal zusammenfassen. Wir wissen also, es gibt eine Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Wir wissen, es gibt einen direkten Draht zwischen Darm und Gehirn, der sich Vagusnerv nennt. Und nur wenn dieser aktiv ist und wir in Ruhe und Entspannung sind, dann kann auch unser Darm aktiv werden, dann kann die Verdauung aktiv werden. Alles andere führt zu Verstopfung und Dingen, die eben nicht so schön sind. Und wir haben auch gelernt, dass die Mikroben in unserem Darm, in unserem Körper Einfluss auf unser Verhalten, auf unsere Persönlichkeit, auf unsere Gefühle nehmen können und wir das eben auch nicht ganz außer Augen verlieren sollten. So, und wie kann man jetzt zum Beispiel den Vagusnerv aktivieren? Naja, indem man eben wirklich langsam und gut isst und bewusst isst. Und das sind jetzt vielleicht ganz einfache Sachen, aber denk doch selber mal darüber nach, wann hast du das letzte Mal wirklich langsam und bewusst gegessen, ohne vielleicht nebenbei Fernsehen zu schauen, ohne vielleicht eine angespannte Diskussion mit deinem Partner oder mit deinem Arbeitskollegen zu führen. Ja, also langsam und bewusst essen ist sehr, sehr wichtig, dass der Vagusnerv auch aktiv ist. Das zweite ist, in Gemeinschaft zu essen. Das ist jetzt vielleicht etwas gegensätzlich zu dem langsamen Bewussten, aber man kann auch in Gemeinschaft langsam essen und eben wirklich 30 Mal kauen und nicht schon nach dem zweiten Mal kauen hinterschlucken. Wenn ich mit Freunden essen gehe, bin ich immer derjenige, der als letzter fertig ist und ich werde dann oft gefragt, Mensch, wie lange isst du denn? Und ich sage, ja, ich esse eben langsam und bewusst, kaue mindestens 30 Mal und ich genieße das Essen. Und der dritte Punkt ist, eben Entspannungstechniken zu nutzen. Da will ich jetzt gar keine großen aufzählen. Du hast natürlich von Meditation schon gehört, von Muskelrelaxation, von Yoga. Da kannst du das für dich machen, was dir gut tut, was dir Spaß macht. Aber ich habe jetzt am Ende auch nochmal einen kleinen Ausschnitt aus einem Video mit dem Jörg Fuhrmann rangepackt. Ein ganz, ganz interessanter Therapeut, der sehr, sehr tief in diese Entspannungstechniken sich reingearbeitet hat. Jemand, den wir schon oft mal bei unseren Events dabei hatten und einen kleinen Ausschnitt aus diesen Videos sozusagen habe ich dir mal mit rangepackt, wo er ja eben erklärt, wie man den Vagusnerv mit einer einfachen Technik aktivieren kann, wo zwei Dinge wichtig sind, der Atem und Töne. Du kennst vielleicht diesen Om-Ton, den man ja auch aus der Meditation kennt. Er verwendet einen etwas anderen Ton. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, sondern würde sagen, wir starten mal direkt rein. Ich lege dir sehr ans Herz, noch kurz zuzuhören, weil das eben eine ganz einfache Sache ist, den Vagusnerv für dich zu aktivieren und die Dinge, die wir hier zusammen gelernt haben, eben auch im Alltag umzusetzen.
Als erstes die Übung. Also, es geht bei der Übung, die ist von Peter Levine, ist eine ganz einfache Übung, darum, über den Atem den Vagus zu regulieren und zu unterstützen in der Regulation. Und wie wir alle wissen, spielt sich das auch ganz viel in den tiefen Eingeweiden unserer Gedärme ab hier, im Bauchbereich. Und das macht Peter ganz gerne eben über ein Tönen. Und wir wissen auch alle aus dem Yoga, dass tiefe Töne schön runter vibrieren, genau in diesen Bereich hinein. Und da ist ja vor allen Dingen der Ohmton bekannt, also auch als Klang der Sonne beschrieben oder des Universums als Urklang. Und der geht ja so bis in diesen Bereich gerne rein, vor allen Dingen im Solarplexus-Bereich. Peter nutzt diesen Wu-Ton, der geht nochmal eine Etage tiefer und kann uns dabei helfen, eben gerade das enterische Hirn ein Stück weit wie zu massieren. Und auch zu entstressen, zu entspannen und zu regulieren. Und dabei ist es dann zusätzlich hilfreich, die Atmung so zu gestalten, dass du einatmest und dann länger ausatmest als ein. Also du atmest ein und dann länger aus als ein. Das ist automatisch eine Hilfe, um den parasympathischen Komplex zu aktivieren. Und parallel kannst du eben dabei das Wu tönen. Wer mal Kontemplation oder Ähnliches gemacht hat, da wird ja auch viel getönt. Und der weiß eben auch schon vielleicht um die Wirkung dessen. Können wir jetzt mal gemeinsam zusammen machen. Und das ist also etwas, was du zu Hause immer wieder machen kannst. In einer ruhigen Situation, in einem ruhigen Setting kannst du da, wirst du vielleicht ein bisschen nett machen mit Räuchern, mit Kerzenlicht. Ja, und kannst dann eben dir ein bisschen Zeit nehmen. Das kann einfach so ein paar Minuten dauern und du wirst mit Sicherheit mit der Zeit merken, dass es einen Einfluss hat, vor allen Dingen, wenn du es regelmäßiger machst. Okay, atmen wir mal ein. Und aus. Und dabei ist es egal, durch die Nase ein oder durch den Mund einatmest, das ist nicht so wichtig. Es geht vor allen Dingen darum, einfach den Atem fließen zu lassen und länger auszuatmen als ein. Wenn man durch die Nase gut Luft bekommt, ist es wahrscheinlich etwas eleganter, etwas besser, weil das auch wieder eher auf den Parasympathikus geht. Aber man muss jetzt nicht da in irgendwelchen Stress verfallen oder linkes, rechtes Nasenloch und so weiter, wie das beim Pranayama häufig gemacht wird. Ist wirklich easy. Einfach atmen, das machst du eh die ganze Zeit, ja. Und das dann mehrfach wiederholen, ja, und diese Vibration kommen lassen und genießen.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ich freue mich sehr, dass du wieder bis zum Ende dabei warst. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, über dieses Thema hier zu reden. Ein Thema, was mich sehr interessiert. Und wenn es dich interessiert und vielleicht auch Bekannte von dir interessiert, dann leite ihnen unbedingt mal diese Episode weiter, wenn du denkst, dass auch andere von diesen Inhalten hier profitieren könnten und dass auch andere das interessieren könnte, was wir hier besprechen, was unsere Experten besprechen. Dann leite den Podcast, unseren Podcast Gesundheit ist ansteckend, doch unbedingt mal weiter und sei natürlich auch bei der nächsten Episode wieder dabei. Drücke auf Folgen, klick hier auf Follow, ja, dass du wirklich auch mitbekommst, wenn wir eine neue Episode rausbringen. Immer jeden Samstagvormittag kommt eine neue Episode raus. Und dann würde ich sagen, ja, bis zur nächsten Episode, bis zur nächsten Woche. Bleib gesund. Bis dahin, dein Philipp.